Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Heckeleif und heute darf ich erneut die Molekularbiologin Dr. Ina Hollerer bei mir begrüßen, mit der ich bereits in der Vergangenheit über Gentherapie, Genediting und allgemein über Molekularbiologie sprechen durfte. Hallo Ina.
Hallo Ali, wie geht's?
Soweit sehr gut. Ich habe mich in ein Thema vergraben, über das wir geschrieben haben, über das wir heute reden müssen, das mich ein bisschen wahnsinnig macht. Denn also ich habe wirklich nicht viel Ahnung von Biologie und dementsprechend lesen sich Bio-Schlagzeilen für mich immer nach völliger Sci-Fi. Und deswegen freue ich mich so sehr, mit dir darüber reden zu können, weil ich dann mal mich ein paar Tage, ein paar Wochen einarbeite in, wie funktioniert denn jetzt genau das, was zum Beispiel beim Gen-Editing passiert? Was wird da technisch gemacht? Und jetzt haben wir ein Thema, über das wir reden wollen heute, nämlich Junk-DNA. Und ich hatte so ein vages Bild im Hinterkopf und je mehr ich mir dazu angeschaut habe, umso mehr habe ich festgestellt, das stimmt irgendwie vorne und hinten nicht, was ich geglaubt habe zu wissen.
Ja, ich glaube, dass es eben nicht nur dir so geht, um ehrlich zu sein. Ja, das war halt so ein Begriff, denke ich mal, der irgendwie von Medien auch voll schnell so aufgegriffen und verbreitet wurde, glaube ich, ohne jetzt mal in tiefer ins Thema zu gehen.
Und genau das, also ich hatte ein Bild von hier und da mal eine Schlagzeile gelesen, wo mein erster Eindruck, bevor ich mich dem Thema genähert hatte, war, und da hatte ich dich auch angefragt, lass uns darüber mal reden, das verwirrt mich, das Genom ist durch das Human Genome Project weitestgehend entschlüsselt. Und jetzt stellt man fest, es gibt da einen riesigen Teil, dem man keine Funktion zuweisen kann. Und der wurde dann einfach als Junk-DNA bezeichnet, also als Abfall- oder Überrest-DNA. Und ja, genau. Dann liest man jetzt alle Jubeljahre Schlagzeilen von wegen, diese und diese Funktion wurde in der Junk-DNA gefunden, verändert das jetzt unser komplettes Bild von Junk-DNA? Weil im Moment, und da kannst du mich gerne korrigieren, im Moment geht man davon aus, dass ungefähr 98% der DNA unter den Überbegriff der Junk-DNA fallen, weil sie eben zur nicht kodierenden DNA gehören. Und dementsprechend, also der absolute Großteil, da sind wir schon bei so vielen Begriffen. Was bedeutet überhaupt nicht kodierend?
Ja, genau, das ist halt, ich finde, ganz allgemein ist das Thema so ein bisschen schwierig oder komplex, weil, so wie du schon gesagt hast, was ist überhaupt Junk-DNA? Was ist überhaupt nicht kodierend? Ist nicht kodierend gleichgesetzt mit nicht funktional? Was ist denn eigentlich überhaupt funktional? Weil da gibt es ja auch verschiedene Definitionen, je nachdem, ob man jetzt einen Biochemiker, eine Biochemikerin oder vielleicht einen Entwicklungsbiologin fragt. Also ich denke mal, ich hatte mir jetzt gedacht, vielleicht auch mal so einsteigen, dass wir mal die Basics erstmal klären. Oder was denkst du? Weil vielleicht so allgemein was Genom, weil du auch das Human Genome Project so ein bisschen angestoßen hast. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gucken wir uns mal an, was ist denn eigentlich, was hieß denn eigentlich funktional und was ist denn eigentlich ein Gen und so?
Das können wir ja gerne mal größer fassen, weil, also ganz simpel eingestiegen, DNA haben wir in jeder unserer Körperzellen, außer in den roten Blutkörperchen. Und alle unsere Zellen mit Zellkernen enthalten DNA. Und die ist, man hört oft den Begriff Blueprint oder Bauplan. Und da wundert man sich ja dann schon mal intuitiv, wie kann etwas ein Bauplan sein, in dem nur ein 50stel tatsächlich gebaut wird und der Rest irgendwie so da ist.
Ja, genau. Ja, also genau, wie du gesagt hast, in jeder Zelle liegt ja die DNA vor. Das menschliche Genom hat ja 3 Milliarden von so Buchstaben oder Basenpaaren, die eben diesen Blueprint so quasi ausmachen. Und diese Buchstaben, die kann man ja, so wie du gesagt hast, sequenzieren. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie bekannt ist, aber im Endeffekt liest du halt einfach mit so einer Maschine kannst du eben die Reihenfolge von diesen Buchstaben auslesen, von diesem DNA-Code.
Ich glaube, um dich hier kurz zu unterbrechen, ich glaube, es waren 3,2 Milliarden Basenpaare, aber ich glaube auch, dass das, also
das macht das Kraut nicht fett, würde ich sagen.
Bei der Größe ist das nicht der Unterschied, aber ich hatte die Zahl gelesen erst die Tage, deswegen.
Nee, das wird schon stimmen, genau, so circa. Dann 3,2 Milliarden Basenpaare. Genau, und dann hat man sich ja, als quasi dieses Human Genome Project da anlief und die Daten rauskamen, hat man ja gesehen, also dann kamen ja die großen Schlagzeilen, so wow, wir haben gesehen, 99% unseres Genoms ist eigentlich für nichts, also ist eigentlich Junk. Und ich glaube, ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen, weil auf unserer DNA liegen ja spezifische Abschnitte, die für etwas kodieren. Da können wir nachher auch noch über das Gegenteil nicht kodierend reden, aber erstmal würde ich denken, wir reden über diese kodierenden Sequenzen. Und zwar, ich finde es auch immer so schön, Leute sagen ja voll oft so, oh, ich hab dieses Gen für XY. Und nee, wir haben halt alle die gleichen Gene, aber die liegt halt vielleicht in unterschiedlichen Variationen vor. Naja, auf alle Fälle kann man das ja genau definieren, so ein Gen hat eine ganz spezifische Startsequenz, das hat eine ganz spezifische Endsequenz. Und wenn man sich jetzt das Genom anschaut, als das entschlüsselt wurde, kann man halt ganz genau definieren, wo liegen denn eigentlich meine Gene? Also wo liegen die Sequenzen anhand von eben diesem Buchstabencode? Das hat man dann annotiert. Da kam dann das Erste, was man gesagt hat, oh wow, diese Gene, die machen ja nur 1-2% von dem Genom im aus. Und dann hat das eigentlich das Ganze gestartet. Und für den Rest, genau, hat man gesagt, oh, das muss dann ja ohne Funktion sein. Na gut, kodierend. Aber was heißt denn das überhaupt, ein Gen ist kodierend? Also ganz Basics können sich alle erinnern, die irgendwie mal ein bisschen Biologie oder Molekularbiologie in der Schule haben. Das klassische Dogma von der Genexpression ist ja immer, du hast ein Gen, dieses Gen wird abgelesen, kopiert in der DNA-Abschnitt in eine sogenannte RNA oder mRNA und diese mRNA, die wird dann übersetzt in ein Protein. Und da hat man immer gesagt, dieses Protein ist die funktionale Einheit, wie eine Maschine, die im Körper irgendwas macht, also wie zum Beispiel ein Verdauungsenzym in dem Magen, das wäre jetzt so ein Protein, so eine Maschine. Genau, und später ist man dann draufgekommen, naja, Moment, der Zwischenschritt, diese RNA, die kann auch eine Funktion haben, ohne dass das jetzt in ein Protein übersetzt wird. Also ohne, dass das heißt, DNA ist in dem Fall nicht kodierend, weil sie nicht in ein Protein übersetzt wird. Da ist dann das so ein bisschen das erstmal ins Wanken gekommen, sozusagen, na gut, wenn die auch eine Funktion haben, das sind zwar dann nicht kodierend, aber dann ist das ja vielleicht doch kein Junk, diese 99%, sondern die haben dann ja auch eine Funktion. Und dann ist die Diskussion so ein bisschen, ja, ich würde sagen, erst so ein bisschen in die Gänge gekommen, ob man da jetzt wirklich den Begriff Junk-DNA auch so verwenden kann.
Und wenn du sagst, die Diskussion ist in die Gänge gekommen, das ist ja relativ neue Forschung. Also es gibt das ENCODE Project, das sich dann nochmal dran gesetzt hat, aus den Erkenntnissen des Human Genome Projects weiterzuarbeiten und sich anzuschauen, kann man doch spezielle Muster, Funktionen und so weiter in der Junk-DNA finden. Und die haben zwischen 2003 und 2007 angefangen mit der ersten Forschungsphase und dann ganz vieles, wovon wir Schlagzeilen kennen, das ist dann so ab 2012 aus ENCODE 3 passiert. Aber das ist halt noch gar nicht so lange her.
Ja, eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn man mal zurückgeht, so historisch, das musste ich auch nachlesen, um ehrlich zu sein, historisch, das fand ich nämlich auch voll interessant, wurde der Begriff Junk-DNA eigentlich für was anderes verwendet. Und zwar gibt es ja so Abschnitte in der DNA, wo man gefunden hat, wo Gene plötzlich innerhalb eines Abschnitts halt dupliziert werden. Genau, und diese Duplikate sozusagen, hat man gesehen, die können eigentlich relativ frei mutieren, weil das funktionale Gen ist ja schon da. Ich bräuchte eigentlich die zweite Kopie überhaupt nicht. Und oft ist das ja so, dass dann diese Abschnitte ein bisschen so Narrenfreiheit haben und ja, eigentlich ohne wirkliche, ohne dass es jetzt eine Relevanz hat oder irgendwie sich auf den Organismus auswirkt, mutieren können. Aber was man halt gefunden hat damals ist, diese Abschnitte, die da so frei mutieren können, diese Duplikate, die werden eigentlich in den allermeisten Fällen halt stillgelegt, weil die eben keine Funktion haben. Genau, und das hat man damals, das nennt man dann sogenannte Pseudogene. Da gibt es noch ganz, ganz viele bei uns quasi im Genom. Und für damals wurde eigentlich dieser Begriff eingeführt für diese Pseudogene. Das ist die Bank-DNA. Also dafür wurde der Begriff eigentlich verwendet. Und dass man das eigentlich jetzt als Synonym verwendet mit den Abschnitten, die keine Gene enthalten, das kam eigentlich erst danach. Und das wurde halt hauptsächlich, glaube ich, von den Medien eher so verwendet.
Neben den Pseudogenen gibt es ja dann auch Abschnitte, die zum Beispiel auf Viren in der Vergangenheit hindeuten. Was ich total faszinierend finde, dass wir da irgendwie so evolutionäre Relikte in uns tragen, die heute sich nicht aktiv auf uns auswirken und trotzdem ja in quasi jeder Zelle da sind. Also die Junk-DNA in Anführungszeichen ist ja über den Körper hinweg nicht identisch, aber sehr vergleichbar.
Ja, also ich glaube, dass du sprichst jetzt so Transposons und so Retrotransposons und so an, genau. Und genau, wenn man noch mal kurz über dieses ENCODE-Projekt vielleicht zurückgehen, wo du ja schon angesprochen hast, dass so 2012 dann die Daten so ein bisschen von diesem riesigen Projekt publiziert wurden, was ja echt riesige Datenmengen waren von Experimenten, Annotationen von vielen Laboren, Forschenden auf der ganzen Welt. Und die Idee war ja quasi, damals wirklich herauszufinden, nicht nur, welche Abschnitte sind jetzt Gene oder nicht, sondern welche Rolle spielen jetzt DNA-Abschnitte, unabhängig davon, ob die jetzt als Gen annotiert waren oder nicht. Genau. Und da kam das ja auch dann auf, dass man gesagt hat, hey, auch wenn wir jetzt finden, sequenzweise ist nur 1% der DNA kodieren, also macht wirklich ein Protein, eine Maschine, hat das ENCODE-Projekt eigentlich damals gesehen, hey, aber wir können eigentlich 80% der DNA-Abschnitte trotzdem die biochemische Funktion zuordnen, auch wenn das kein klassisches Gen ist. Und danach haben dann wieder viele gesagt, okay, dann adieu, Junk-DNA quasi, dann lagen wir also falsch. Und diese Abschnitte, die quasi jetzt nicht kodierend sind, die beinhalten eben das, was du auch schon jetzt angesprochen hast, so Relikte von DNA-Sequenzen aus Viren, die sich ins Genom integriert haben, etc. Und da gibt's ja eine Reihe an nicht kodierenden Sequenzen, wo man jetzt gesehen hat, hey, die haben eine Funktion.
Ich hatte in der Vorbereitung auf unser Gespräch geschaut, ob ich mir irgendwas an Podcasts anhören kann. Und das Spektrum.
Ja, war relativ wenig, gell?
Nee, das Spektrum ist relativ wild. Es gibt von Nature Science ein Gespräch mit dem Leiter von ENCODE 3. Das ist aber nur 7 Minuten lang. Und dann gibt es jede Menge von so Religionskritikern streiten sich mit hardcore-religiösen Amerikanern über die Frage, die hardcore-religiösen haben gesagt, hier, ihr seht, das ist der Bauplan Gottes. Und dann kommen die Wissenschaftler und sagen, ja, aber warum hat Gott denn so viele Leerstellen da verbaut, in denen nichts passiert?
Okay, krass, ne, das habe ich gar nicht, ich habe nur auf Spotify geguckt, weil ich wollte halt so ein bisschen auch das die Neuesten. Und da war relativ wenig. Ich glaube, das war nur ein Song von irgendeiner Band, die halt Junk-DNA hieß.
Eigentlich auch ein guter Punkname.
Stimmt.
Aber wie gesagt, ich fand total spannend, dass es gibt ein popkulturelles Interesse an dem Thema ohne ein tatsächliches Durchdringen, weil es eben so kompliziert ist und weil vieles erst seit kurzem geklärt wird. Also es gibt einen riesigen Berg jetzt aktiv praktizierender Biologen, Genetiker, die sich nie damit in ihrem Studium auseinandersetzen mussten.
Nee, auf keinen Fall. Das würde ich auch sagen. Also ich habe ja vor Urzeiten gefühlt studiert. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir, ja, vielleicht schon so ein bisschen angerissen, aber dieses Thema nicht kodierende DNA oder nicht kodierende, war irgendwie überhaupt nicht heiß damals. Genau, und jetzt in den letzten Jahren hat das ja richtig, richtig an Fahrt aufgenommen.
Und man fragt sich ja intuitiv, die Evolution optimiert schon ja sehr darauf, effizient zu sein und effizient zu werden. Warum haben wir so einen großen Anteil nicht kodierendes? Und dann habe ich Theorien gelesen über, dass es der Raum, in dem wir nachvollziehen können, wie in der Evolution Dinge durchgetestet wurden. Das sind Entwicklungsrelikte. Ja. Also da gibt es ja verschiedenste Theorien zu. Und wie gesagt, ich stehe als Laie davor und denke mir immer nur, das ist wahnsinnig faszinierend. Aber das war auch meine Fehlannahme, als ich dich angefragt habe für die Sendung, zu sagen, ja, warum gibt es denn eigentlich in diesem eigentlich auf Effizienz gedachten oder auf dem Effizienz durchsetzenden System diesen Junk, um dann in meiner Vorbereitung festzustellen, ja, also so einfach ist es nicht.
Nee, ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass das nur zu dir so geht, also jetzt nicht Biologe, sondern ich habe in deiner Vorbereitung dann auch noch so ein paar Essays gelesen, von der einen Seite und auch von der anderen Seite, und da ist ja die Meinung, selbst unter BiologInnen oder BiochemikerInnen oder wie auch immer, gespalten, weil erstens mal die Frage, ich glaube, habe ich vorher schon am Anfang schon angesprochen, ja, was heißt denn überhaupt funktional? Für manche heißt es halt vielleicht, wenn dies zu einer Ausprägung, sagen wir, die Ausprägung von einem Merkmal irgendwie zum Organismus, Fitness von einem Organismus beiträgt oder so, für andere, wie zum Beispiel für mich auch als Molekularbiologin, aber auch schon Sequenzen, die, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, die jetzt eine Bindungsstelle für ein anderes Protein darstellen. Und die haben vielleicht auf den ersten Blick keine spezifische Funktion jetzt in einem Signalweg oder so, aber sie haben ja trotzdem klar irgendeine biochemische Funktion. Aber das würde halt wahrscheinlich von einem anderen Lager, also von Biologinnen, auch schon mal wieder angestritten werden. Mhm. Also ich glaube, das ist schon mal so eine gewisse Definitionsfrage. Und dann finde ich auch, und das ist ja auch was, was ich auch super spannend finde, weil, naja, wenn's, dann kommt wieder die eine Seite, die sagt, naja, aber schau, wenn's wirklich keine Junk-DNA gibt, warum haben dann eukaryotische Genome zum Beispiel auch, sind die so unterschiedlich in ihrer Größe? Und das korreliert ja nicht mal mit der Komplexität. Also die Zwiebel, die zum Beispiel jetzt 16 Milliarden Basenpaare hat, ist ja fünfmal so groß wie zum Beispiel unser Genom.
Und except your true overlords.
Okay, Zwiebellord, ja, genau. Genau, oder eben auch, was du angesprochen hast, dass es so viele von diesen Transposons gibt, also so Elementen, Jumping Genes, wie man das sagt, die wenigsten eigentlich eine Funktion haben. Genau. Und ohne, dass es im Organismus jetzt irgendwas bringt.
Können wir kurz darauf eingehen, weil ich habe Transposons in der Vorbereitung auch mal gelesen und du meintest auch, da kannst du was zu sagen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Weil in meiner naiven Vorstellung, ich kenne DNA immer dargestellt als diese Doppelstranghelix, und in der Realität sieht das dann in Grafiken manchmal eher aus wie so ein großer Klumpen Spaghetti, der irgendwie zusammenhängt. Und dementsprechend habe ich keine konkrete Vorstellung, wie dort ein Transposon Dinge von einer Stelle zu einer anderen Stelle übertragen kann.
Ja, genau, übertragen. Naja, sie übertragen sich hier im Endeffekt selbst. Also deswegen nennt man die ja auch so ein bisschen, dass das so, das sind so die selfish, also die sind sehr, wie sagt man auf Deutsch, ja, du weißt schon, also die sind halt sehr egoistisch, genau, so. Genau, naja, und im Endeffekt ist es ja so, dass du, also ein Transposon ist eigentlich ein DNA-Element, was sich entweder halt irgendwo rausschneidet, entweder selbst oder durch Werkzeuge, die es in der Zelle gibt, und sich halt woanders einbaut. Das heißt, der DNA-Abschnitt wechselt von einem Ort zum anderen sozusagen. Oder was es auch kann ist, oder der andere Mechanismus wäre quasi, dieser Abschnitt wird rauskopiert sozusagen. Und die Kopie wird dann wo rein, also so wie Copy and Paste im Endeffekt. Das sind eben diese Retrotransposons. Und ich find's auch voll spannend von einem evolutionären Standpunkt her, weil eigentlich, wenn wir uns diese, also wir wissen, es gibt diese Transposons, wir sehen das auch in der Sequenz, aber das bringt eigentlich dem Organismus per se überhaupt, die bringen dem Organismus per se überhaupt keinen Vorteil, weil auch die allermeisten im menschlichen Körper einfach stillgelegt sind.
Also jetzt könnte man ja erstmal vermuten, dann habe ich Redundanz, dann habe ich Ausfallsicherheit, aber die sind auch Teil der Nicht-Kodierenden. Also sie bauen keine Proteine und Enzyme.
Nee, genau. Die haben halt hauptsächlich so eine Rolle, ja, die haben hauptsächlich so regulatorische Rollen. Also die haben schon manchmal, die haben in dem Fall Einfluss in die Genexpression, weil die, also so, es gibt ja verschiedenste Elemente in der Zelle oder auch viele Proteine eben von diesen Maschinen, die eben spezifische DNA-Sequenzen erkennen und dann an die DNA binden können. Das heißt, und viele von diesen Transposons stellen eben solche Bindestellen zur Verfügung sozusagen. Das heißt, die greifen dadurch irgendwie in Signalwege ein oder auch in die Genexpression selbst, weil sie eben diese Bindestellen binden. Genau. Und eben, was ich irgendwie so interessant finde, ist, weil man sagt, die sind irgendwie so egoistisch, zu selfish. Es muss ja irgendwie immer eine Balance gegeben haben in der Evolution, dass man sagt, man lässt das so ein bisschen zu, aber auch nicht zu viel, weil die Theorie ist, so wie du vorher auch schon angesprochen hast, dass das so ein bisschen so ein Testcase für die Evolution ist. Was kann ich jetzt noch ein bisschen mutieren oder was kann ich ändern? Wo kann ich was einbauen, was vielleicht dem Organismus so ein bisschen einen Vorteil bringt? Und das fand ich eigentlich voll, was zu Anpassungen führen könnte, ohne dass das jetzt durch eine normale, sondern natürliche Selektion passieren muss.
Aber da würde man ja erwarten, dass es eine viel aktivere Einbindung geben muss, weil diese Idee von wegen, ich sehe, dass das in einem, also du hast jetzt mehrfach gesagt, stillgelegt oder nicht aktiv, das widerspricht irgendwie meiner intuitiven Vorstellung vom Körper, dass es dort Teile gibt, die einfach nicht in Betrieb sind.
Ja, du musst halt vorstellen, ich glaube, wenn das zu arg so krass abgehen würde mit diesen Transposons, die machen das ja willkürlich, die bauen sich ja irgendwo ein. Das heißt, wenn ich jetzt da, wenn die sich wo einbauen, wo wirklich ein essentielles Gen liegt oder überhaupt ein Gen liegt, dann kann man sich ja das so vorstellen, dass die quasi die Sequenz von diesem Gen durchbrechen. Und das wäre ja wirklich tragisch für einen Organismus. Also das, und das hätte ja einen Fitness-Nachteil. Und die Evolution versucht ja, läuft ja immer in Richtung, einen Vorteil zu generieren. Und deswegen muss es halt irgendwie eine Balance geben zwischen, ja, dass vielleicht in der Evolution oder auch bei uns in der Keimbahn so ein bisschen die Diversität zuzulassen, aber auch nicht zu viel, damit der Körper oder damit der Organismus eben keinen Schaden davon trägt.
Und jetzt hatte ich dich vorhin kurz unterbrochen, als du meintest, es gibt zwei widerstreitende Lager in der Junk-DNA-Untersuchung und ich würde mal sagen, in der Sinnzuschreibung dieser Areale. Mhm. Ich bin ja generell immer Fan von diesen Lagerkriegen in der Biologie, weil sie von außen erstmal so unscheinbar wirken. Und je mehr man sich einarbeitet, merkt man, diese Information hier ist aber nicht ganz neutral. Also mein Lieblingsbeispiel dazu, ich interessiere mich sehr für Ur- und Frühgeschichte. Und wenn man sich Ur- bzw. Frühmenschen anschaut, dann gibt es ja die Debatte zwischen den Lampern und den Splittern, also denen, die möglichst viele Menschentypen in eins fassen wollen und die möglichst viele einzelne Typen haben wollen. Und die Einzeltypen, da sind das dann ganz oft Leute oder Institute, die auch an ihrer eigenen Entdeckung festhalten wollen, während die Lampern hingegen sagen, ja, aber das ist ja sicher viel zu ähnlich, also ganz klassisch. Homo heidelbergensis, Homo antecessor, große, große Streitdebatte habe ich schon mit Begeisterung Abende im Internet damit verbracht, mir Argumente durchzulesen, weil man dann auch merkt, die Leute kommen nicht drum rum, in diesen ja eigentlich wissenschaftlichen Fragen ihr eigenes Ego zu überwinden oder mal hinten anzustellen.
Ja, das ist irgendwie menschlich, aber irgendwie halt auch nicht wirklich wissenschaftlich, das stimmt schon. Naja, ich weiß gar nicht, ich würde mich jetzt auch gar nicht aus dem Fenster lehnen, dass es vielleicht nur zwei Lager sind, aber ich fand es auch voll spannend, eben, wie gesagt, auch diese Essays oder auch so ein bisschen diese, ja, ein bisschen mehr Meinungspublikationen zu lesen, weil mir das, glaube ich, auch gar nicht in dem Sinne so bewusst war. Ja, aber finde ich auf alle Fälle, ja, eine spannende Sichtweise, das, weil ich selbst auch irgendwie nicht so drüber nachgedacht habe. Naja, aber im Endeffekt ist es ja, wenn man es groß zusammenfasst, eigentlich einfach nur, hat dieser Begriff Junk-DNA halt Gültigkeit? Gibt es das überhaupt? Oder eben nicht?
Ich habe, während ich mich mit dem Thema befasst habe, meine Meinung dazu ein paar Mal geändert, also am Anfang.
Ja, und wo bist du stehen geblieben jetzt? Oder was ist Status?
Also angefangen hat es mit, ich habe die Schlagzeilen gelesen, ich wusste, da gibt es was, das keine konkrete Funktion hat. Und da ging ich davon aus, okay, das wird irgendwie so ein, also andersrum, bei allen Dingen, bei denen man mir biologisch irgendwann mal erzählt hat, das hat keine Funktion mehr. Ganz klassisch vorweg ist da der Appendix, der Blinddarm, also der Wurmfortsatz, dass man feststellt, der hat ja doch eine Funktion.
Ja.
Und der wurde mir immer als, ja, das ist halt so ein Entwicklungsüberbleibsel, macht jetzt nicht mehr viel. Und jetzt stellt man heute fest, ne, der ist schon relevant, um die, das Immunsystem im Darm wieder zu starten. Wenn man durch krankheitsbedingt mal gerade große Mengen des eigenen Darmbioms verloren hat, dann ist das einfach eine gute, also schwer vereinfacht, aber dann ist das eine gute Sackgasse, in der noch ein bisschen was von dem Darmbiom im Prinzip als Probekultur überbleiben kann, die nicht geflasht wird. So zieht sich das so ein bisschen durch, dass immer, wenn mir beigebracht wurde, ja, dieser Abschnitt, das ist nicht so wichtig, dann ein paar Jahre warten und, oh, es ist doch wichtig, ja?
Ja, voll. Ich glaube, ich habe auch für mich selbst so voll Abstand genommen, was zu deklarieren, als es hat keine Funktion oder Leuten schon ein bisschen die Alarmglocken, weil ich arbeite auch jetzt an einem Projekt, wo es immer so ein bisschen war, die Aussage war oder der Konsens, das gibt's nicht. Und dann hat man halt irgendwann mal gesehen, oh, das stimmt gar nicht, das gibt's eigentlich doch. Also ich glaube, das in der Wissenschaft die Aussage zu treffen, das ist nicht so, das hat keine Funktion, ist immer ein bisschen gefährlich. Und es ist ja auch ein cautionary tale jetzt mit dieser Junk-DNA, dass das nicht immer so straightforward ist halt. Genau.
Und dementsprechend angefangen hat es bei mir mit dem Lager, ist Junk-DNA, ja, ist halt irgend so ein Überbleibsel, hat sich entwickelt und hat mir auch intuitiv eingeleuchtet, weil wir sind ja, also es gibt ja kein evolutionäres Fertig, sondern wir sind ja immer im Fluss, uns weiterzuentwickeln und dementsprechend machte für mich Sinn, dass es noch Dinge gibt, die vielleicht in 1000, 10.000, 20.000 Jahren aus unserer DNA verschwunden sind, einfach weil sie abgebaut werden. Aber das sind ja schleichende, langsame Prozesse. Und dementsprechend konnte ich mir durchaus vorstellen, dass es dann noch, in Anführungszeichen, Baustellen gibt, die weiter aufgeräumt oder umgebaut werden. Und jetzt, je mehr ich mich damit auseinandersetze, also ganz groß dieses, als ich dann gelesen habe, mit den 80% der Junk-DNA hat man doch irgendwelchen Mustern und Funktionen zuweisen können, da war dann mein erster Gedanke, okay, also gibt es die vielleicht doch gar nicht und die Frage ist nur, kriegen wir den Rest auch verstanden? Und jetzt bin ich, also es ist schwierig, sich da festzulegen.
Ja, auf alle Fälle, das würde ich auch sagen. Also ich meine, die ganze Forschung geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass das halt gerade auch voll fancy ist. Also bei uns im Labor ist auch immer, guck dir mal an, ob da nicht irgendwie neben der mRNA, neben der kodierenden auch eine nicht-kodierende dabei hängt. Und sobald das so ist, dass wir eine non-coding RNA irgendwo finden, die irgendwo aufpoppt, dann gibt's einen Aufschrei und dann wird halt sofort sich so auf das Thema so ein bisschen geschmissen oder auf diese non-coding RNA geschmissen, weil das halt einfach gerade so ein heißes Thema auch irgendwie ist. Und ich weiß nicht, glaube, was ich noch sagen war. Irgendeinen Gedanken hatte ich noch, als du gesagt hast, dass ich finde halt mit dem ich habe das Gefühl, ich selbst springe auch immer so ein bisschen hinterher, weil ursprünglich hat das eigentlich für mich als Biologin überhaupt keinen Sinn gemacht, dass wir uns eigentlich will ja die Evolution immer, oder die Biologie versucht ja immer so effizient wie möglich zu sein. Und irgendwie je weniger Energie ich für was aufwenden muss, umso besser. Und warum sollte ich so viel Müll, was für nichts ist, jeder Zellteilung teilen müssen? Warum sollte ich das die ganze Zeit mit mir herumschleppen müssen, Ballast? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass man das für nichts braucht. War eher so mein Gedanke. Ja. Und ich glaube, jetzt, wo das auch, ich meine, können wir dann auch noch ein bisschen drüber reden, wo das aufkommt mit diesen ganzen unterschiedlichen nicht kodierenden, hauptsächlich halt RNAs, und dass die ja wirklich auch medizinische Relevanz auch haben, hat, glaube ich, so meine Annahme so ein bisschen unterstrichen. Oder gefestigt halt, dass es eigentlich so dieses Junk ein bisschen vielleicht ein zu hochgegriffenes Wort war oder verwendet wurde.
Da sind wir mal wieder bei einer der Sachen, die mich am Journalismus wahnsinnig machen, wenn Leute ihre Artikel einleiten mit, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert und dann eine krasse Vereinfachung raushauen. Also Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mich durch schlechte Artikel durchlesen zu müssen, bevor ich bei guten Artikeln gelandet bin. Also ich habe in meiner Recherche einiges, wo ich sagen würde, das ist sehr Popliteratur und da hat jemand auch nur die Pressemitteilung gelesen und die Pressemitteilung war schon verkürzt.
Sicher. Ja, das ist halt schon, ich meine, du musst halt irgendwie, ich sehe das ja auch bei meinen Dingen, die ich so mache auf in sozialen Medien und so. Es muss halt irgendwie eine Balance sein zwischen schon einen guten Hook zu haben, aber halt auch nicht zu sehr Clickbait. Und das stört mich auch immer so, wenn Sachen so extrem, ich meine, das, in der Wissenschaftskommunikation willst du ja Sachen runterbrechen, aber du darfst sie halt auch nicht so sehr vereinfachen, dass sie halt einfach nicht mehr stimmen.
Sind 98% der Menschen Müll?
Ja. Oh Gott, ich will keinen Kommentar. Nee, ich habe eigentlich alle lieb.
Ja, aber fast. Wie gesagt, dieses Wenn man sich anschaut, wie extrem da die Schlagzeilen sind mit warum haben wir so viel Nicht-Funktionales in uns und dann beginnt man aber selbst mehr und mehr zu verstehen, dass das ja doch nicht so völlig funktionslos ist. Ich habe so ein bisschen eine Faszination dafür, weil ich immer sehr ehrfürchtig bin. Ich stelle von Jahr zu Jahr fest, wie wenig Ahnung ich von Biologie habe.
Ach so, aber ich auch. Das ist das Tragische.
Und es gibt so ein paar Themen, da traue ich mir einen Educated Guess zu, vor allem in der Informatik, weil ich damit halt viel zu tun habe. Und wenn ich dann so Artikel lese, dann denke ich mir, ja gut, also der Biologiejournalist, der das für den Spiegel oder für die Zeit geschrieben hat, der wird schon wissen, was er da macht. Und wenn ich jetzt auf die Artikel zurückschaue, nachdem ich mal so eine Woche mich intensiver eingelesen habe, denke ich mir, na also, ich möchte jetzt ja nicht zu spitzfindig sein, aber ein bisschen ist das schon zu vereinfacht.
Ja, voll. Ist ja auch voll spannend. Ich meine, ich glaube auch, dass die meisten Journalisten sind ja ausgebildete Journalisten, aber halt meistens keine Wissenschaftler. Also die stecken dann auch nicht so sehr in dem Thema drin. Ich weiß nicht, ob die dann, ich meine, ich will jetzt keinem was andichten, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die wirklich die allerneuesten Publikationen lesen. Die sind ja voll viele von diesen Diskussionen und Debatten kommen ja auch erst auf oder kriegst du auch erst mit, wenn du wirklich zu wissenschaftlichen Konferenzen und so fährst, wo die Daten jetzt nicht, wo auch Daten besprochen werden, die ja gar nicht publiziert sind. Also wie willst du da überhaupt einen Einblick teilweise kriegen?
Also das erlebe ich ja hier. Ich habe ja mit ein paar Wissenschaftsjournalisten gesprochen. Manon Bischoff und Lars Fischer vom Spektrum Verlag zum Beispiel.
Ja, okay.
Und die entsprechend auch auf den Konferenzen. Aber. Aber natürlich, viele Leute, also wir hatten es ja schon, das ist so eine neue Forschung.
Aber die sind ja auch, ist eine Manon, ist ja doch, ist das, ich dachte, die ist eine Mathematikerin.
Genau, die, ich glaube.
Ja, genau.
Und die ist in der fachlichen Expertise top, aber das ist also Spektrum ist ein Wissenschaftsverlag, die haben einen anderen Anspruch als Spiegel oder Zeit und so.
Nee, definitiv, genau.
Und dann ist natürlich cool, wenn die Zeit oder der Spiegel einen Physiker hat, der auch Journalist ist. Aber wenn man den Punkt kommt, dass wir hier Erkenntnisse haben, die sind wenige Jahre alt, da entwickeln sich gerade noch Lager, die widerstreitende Interessen haben. Wenn man da nicht mehr aktiv in der Forschung ist, wie soll man es sich nebenbei drauf schaffen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich finde, wenn selbst das Feld so ein bisschen nicht so ganz durchsteigt, also Biologinnen selbst, dann ist es halt das Außenstehende nochmal schwer irgendwie. Und ich finde das irgendwie so spannend, weil ich versuche voll oft so ein bisschen zu relativieren. Ich finde, absolute Aussagen in der Wissenschaft sind halt so gut, die können die absolute Wahrheit ja nie kennen. Deswegen.
Was eine absolute Aussage ist.
Ja. Stimmt, sorry. Aber jetzt hast mich. Nee, aber ich finde das so spannend, weil wenn ich dann irgendwie was kommuniziere und das so ein bisschen relativiere, sage ich, wir müssen da noch drauf schauen und man weiß das nicht und etc. und das ist halt alles komplex und blöd, dann kommt dann von, ich würde jetzt mal sagen, Laien die Antwort, naja, aber was soll das denn? Ich habe zu viele Leute, wollen ja so eine absolute Wahrheit. Also die wollen ja wissen, hey, ich will einfach nur wissen, wie ist das und erklär mir das. Aber das ist super, super schwer in so komplexen Themen und allgemein in der Biologie, weil das halt im Prinzip eigentlich gar nicht geht. Naja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber
ja, wobei,
beschäftigt mich gerade ein bisschen.
Das hatte ich dir ja auch gesagt in meiner Recherche, dass ein Punkt, den ich mit dir in die Sendung nehmen wollte, war, ich hatte ein relativ vorgefestigtes Bild, was ich erwartet habe zu finden und ich dachte, ich schaffe mir jetzt nur die Details drauf. Und das ist ja ein echtes Problem in der Forschung, dass ihr auch in Anträge schreiben müsst, was euer erwartetes Ergebnis für ein Experiment ist.
Ja, voll. Also du musst dir schon auf Jahre vorher quasi reinschreiben, was du rausfinden wirst, ja sogar schon. Du kannst es ja nicht mal offen lassen. Du sagst nicht, ich möchte mir das mal anschauen, sondern du schreibst ja schon rein. Und das ist quasi, sind quasi die erwarteten Resultate. Naja, und dann, ja.
Und auch das ist ja Fluch und Segen. Also auf der einen Seite möchte ich, dass die Leute nicht am Ende sagen, ha, ich habe jetzt diese Messwerte und ich suche jetzt mal so lange, bis ich aus den Messwerten irgendwas ableiten kann. Deswegen ist es gut, wenn sie im Vorfeld festlegen, was sie erwarten zu finden. Und auf der anderen Seite ist dadurch, dass sie festlegen, was sie erwarten zu finden, der Scope, die Erwartungshaltung, man hat dann auf einmal Scheuklappen und guckt nur noch nach dem, was man eigentlich schon von Anfang an in diesem Antrag finden wollte. Und
ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, gell? Ich meine, das sind halt, verstehe ich schon, ich meine, das geht halt, da geht es halt um viel Geld und so. Und du willst halt eine gewisse, auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit vielleicht haben, auf der anderen Seite willst du halt die Forschung auch nicht einschränken.
Und ja, also wie gesagt, ich verstehe, warum das System solche Ergebnisse hervorbringt, aber ich habe mich dann auch selbst in der Recherche dabei ertappt, dass ich dachte, ja, ich habe ja durch die Schlagzeilen schon ein ganz gutes Bild und je mehr ich eingetaucht bin, umso mehr habe ich festgestellt, also es gibt ja dieses Schaubild von, wie sich Wissen zu Unwissen verhält und je mehr ich weiß, also Wissen dargestellt als ein Kreis und je mehr ich weiß, umso größer wird der Radius und der Umfang ist dann immer im Kontakt zu dem Bereich, den ich nicht weiß. Das heißt, ab dem Moment, wo ich auch nur ein bisschen meinen Radius erweitere, wird der Umfang natürlich viel größer.
Ja, voll.
Und Reinhard Remford hat mal den Begriff geprägt des Wissensdonuts, weil er meint, irgendwann ist man so sehr nach außen vorgedrungen, dass sich innen wieder Leerstellen auftun.
Und, oh Gott, ja, Donuts.
Und dementsprechend, ich verstehe das sehr, sehr gut. Und jetzt, wenn wir über Junk-DNA reden und feststellen, es ist nicht so einfach, da sind Funktionen. Lass uns nochmal konkret auf die dekodierende und nicht dekodierende Funktion eingehen. Und was bedeutet abgeschaltet? Bedeutet abgeschaltet, das hängt da noch rum und damit passiert nichts mehr oder das wird standardmäßig nicht angesprochen. Was habe ich mir unter abgeschaltet vorzustellen?
Ja, also im Endeffekt ist es ja so, dass gewisse, also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zurückkommen, so mit Codieren erstmal, was ein Gen macht. So ein Gen muss ja immer von der Maschinerie abgelesen werden. Das heißt, es bindet irgendwas in die DNA, die liest dieses Gen halt ab. Das wird, wie gesagt, in eine RNA übersetzt. Und dieser Ablesevorgang, der kann jetzt durch unterschiedlichste Dinge, sagen wir, verhindert werden. Und das ist nicht, also das ist auf alle Fälle ein reversibler Prozess an sich. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal anguckt, so, weil wir vorher auch geredet haben über diese Transposons im Menschen zum Beispiel, ich habe ja vorher angesprochen, sind eigentlich die meiste Zeit abgeschalten. Aber was ich zum Beispiel super spannendes Feld auch finde, ist, dass wir wissen, dass zum Beispiel in unseren Keimzellen, also die jetzt da Eizelle Spermien hervorbringen, die Entwicklung von diesen ist voll die vulnerable Phase eigentlich, weil da findet so viel Remodeling im Genomen so etc. statt, dass es passieren kann, dass eben Abschnitte in der DNA, die eigentlich stillgelegt sind, durch dieses Remodeling plötzlich wieder aktiv werden. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass dieses Aktivwerden unterdrückt wird durch eine ganz spezifische und das sind jetzt wieder nicht kodierende RNAs, also eine ganz spezifische Familie von nicht kodierenden RNAs, damit eben sowas nicht passiert, dass eben zum Beispiel diese Transposons aktiv werden und dann irgendwie einen Schaden anrichten, vor allem in den Keimzellen. Und das finde ich so interessant. Das ist nur ein Beispiel dafür, ich glaube, was ich jetzt bringen wollte, das stillgelegt wird, aber das auch reversibel sein kann und eigentlich die Zelle eigentlich permanent versuchen muss, das zu unterdrücken.
Mhm.
Genau.
Und bei den nicht kodierenden Abschnitten, da gibt es dann auch wieder Beschreibungen, die ich gelesen habe, die haben mich sehr an unsere Folge zu Gentherapie und Genediting erinnert, mit Enhancern, Promotern und Silencern.
Ach so, ja, genau.
Die wieder wie sehr funktionale Bausteine klingen, bei denen ich denken würde, Moment, aber wir sind im nicht kodierenden Bereich, warum habe ich dann hier so funktionale Elemente?
Ja, genau, also du brauchst für die Expression von einem Gen halt und erstmal unterschiedliche DNA-Sequenzen, die da irgendwie zur Genexpression beitragen, ebenso wie du sagst, Promotoren, Enhancers, das sind eben alles so Bindestellen, eben für die Maschinerie, die dann exprimiert wird. Also es sind eigentlich ja so regulatorische Elemente sozusagen. Und dann gibt es aber auch noch, ich glaube, man muss unterscheiden bei nicht kodierenden Sequenzen zwischen diesen, die gar nicht abgelesen werden, das sind eben solche regulatorischen wie Enhancer Promoter, und dann gibt es aber Elemente, die abgelesen werden, also wo eine RNA draus entsteht, aber diese RNA wird nicht übersetzt in ein Protein, das nennt man auch nicht kodierend, weil sie kodieren zwar für RNA, aber machen halt kein Protein, also machen eigentlich keine funktionelle, wieder Streitfrage, Maschine quasi. Und diese, hauptsächlich diese RNAs quasi, die da entstehen, das ist ein super, super großes Forschungsfeld gerade.
Wo du sagtest, die nicht funktional, also ich würde jetzt nach dem, was ich laienhaft über RNA weiß, das doch mal hart in Frage stellen, ob es die…
Ja, definitiv. Deswegen habe ich habe jetzt gerade, während ich es gesagt habe, auch diese Anführungszeichen quasi gemacht mit den Händen, aber das sieht man natürlich im Podcast nicht. Genau, nee, also ja, diese nicht kodierenden, also diese RNAs, da gibt es ja auch schon mehrere klinische Studien, also die haben ja selbst schon im medizinischen Bereich hat man gesehen, dass die tatsächlich eine Funktion haben und sogar sehr viele Funktionen im menschlichen Körper. Also es gibt so Abschnitte, die nennt man zum Beispiel Long Non-Coding RNAs, also das Long kommt einfach nur, weil man definiert hat, hey, das ist halt ein Abschnitt, der muss irgendwie über 200 von diesen DNA-Basenbahnen lang sein. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, um auch die neuesten Zahlen zu haben. Und das ist eigentlich eine relativ große Spanne. Ich war erstaunt, weil ich habe gelesen, irgendwo zwischen 75 und 97% des menschlichen Genoms, also eigentlich der allergrößte Teil von dem, was man eben früher als so ein Junk-DNA tituliert hat, ist eben jetzt annotiert als so eine Long-Non-Coding-RNAs. Man kann sehen, dass die quasi gemacht werden, also da wird eine RNA aus diesem DNA-Abschnitt gemacht, aber man muss auch dazu sagen, von den allerwenigsten kennt man halt eigentlich die Funktion.
Und wo du gerade von der RNA sprachst, auch die Non-Coding, die mRNA, also die Messenger-RNA, die ist die baut ja explizit Proteine, also kann Proteine bauen. Was mich dann wieder fast verwirrt, weil wir ja vorher gesagt haben, in der DNA unterscheiden wir zwischen Coding und Non-Coding, also kodierende und nicht kodierende. Und die kodierende ist die, die Proteine baut. Und jetzt habe ich in der nicht kodierenden DNA Teile, die mRNA bauen, die dann wiederum Proteine baut. Also das ist ja irgendwie einfach nur ein Abstraktionslayer entfernt, dann doch wieder kodierend.
Ja, das ist halt alles nicht so einfach, weil weil zum Beispiel, an dem Projekt habe ich zum Beispiel, in meinem vorherigen Projekt habe ich eben genau daran gearbeitet, dass wir zum Beispiel dann auch diese Long-Coding RNAs hergenommen haben und wir haben uns die angeguckt mit spezifischen Techniken und dann haben wir gesehen, Scheiße,
du kannst fluchen, so viel du willst. Es gibt hier keine Werbepartner.
Yes. Und dann haben wir uns das angeguckt und gesehen, oh Gott, da kann irgendwas nicht stimmen, weil wir sehen, dass da ein Protein, ein kleines Protein draus entsteht. Das sind so Mini-Peptide halt. Genau. Das heißt, selbst diese, die man jetzt definiert hat als Long-Non-Coding RNAs, teilweise produzieren die anscheinend doch ein Protein, aber dieses Protein ist wiederum so klein, dass man das in der Vergangenheit gar nicht messen konnte. Also es ist nochmal leer, glaube ich, ja, komplexer, als wir uns alle gedacht haben. Aber ich finde dieses Thema, auch wenn ich selbst jetzt nicht mehr dran arbeite, von diesen Long-Non-Coding-RNAs so interessant, weil die in unterschiedlichsten zellulären Funktionen, also weil die unterschiedlichste zelluläre Funktionen haben. In der Embryonalentwicklung, ich habe jetzt da gelesen, dass es sehr viele, wie ich vorher angemerkt habe, auch schon es viele Studien zu Therapeutikums und Biomarkern und so gibt, was ich auch nicht wusste. Und das finde ich halt so super, super spannend, dass es jetzt so ein großes Feld ist.
Und vor allem, wir kommen von, ich schreibe dir in der Vorbereitung, diese Themen, über die würde ich gerne mal reden. Und ich dachte, Junk-DNA ist sowas, das kann man nebenbei abhandeln, weil du dann einfach nur sowas sagst wie, ja, also es gibt hier noch ganz viel evolutionäre Überbleibsel, aber die sind nicht so spannend für die heutige Biologie. Und je mehr man eintaucht, umso mehr stellt man fest, es ist einfach wirklich faszinierend.
Ja, es ist schon richtig faszinierend, ich finde auch. Und dann, ich finde es halt irgendwie so krass auch, dass man irgendwie, Also man guckt, was man sich zum Beispiel auch angeguckt hat, ist, oder man weiß mittlerweile, wenn du dir eine Tumorzelle anguckst und eine normale Zelle, du siehst auch, dass die ganz andere Signaturen von eben so Non-Coding RNAs haben. Man weiß zwar in vielen Fällen nicht, warum und wofür, aber mittlerweile guckt man sich auch schon an, kann man die sogar als Biomarker also verwenden, dass man sagen kann, hey, hier wächst das ist eine Tumorzelle und das ist keine Tumorzelle. Mhm. Genau.
Also Biomarker im Sinne von, ich suche dann nach einem Abschnitt, einem genetischen Abschnitt in meiner Probe, der nur durch diese Tumorzelle entstehen kann, oder?
Nee, zum Beispiel ist ein Biomarker, dass ich jetzt sage, ich weiß Long-Non-Coding-RNA oder, keine Ahnung, ich erfinde jetzt irgendwas, 123, weiß ich, wurde gesehen, ist in... Bitte zitiere mich jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal, ich weiß, das ist in Lungenkrebs hochreguliert. Also ich finde in Tumorzellen von Lungenkrebs viel mehr von dieser mRNA 123. Das heißt, wenn ich die jetzt hernehmen würde und sage, kann ich die verwenden, um nur diese mRNA zu messen und damit die Aussage treffen zu können, hey, es ist eine Tumorzelle oder nicht. Das wäre halt ein Biomarker quasi.
Alles klar.
Ein klassischer.
Mhm. Ja. Und also je mehr ich in das Thema reinschaue, umso mehr habe ich das Gefühl, dass ENCODE 3 nur der Startschuss war, um nochmal nachzuschauen. Also ich warte eigentlich die ganze Zeit auf die Weiterführung solcher Projekte. Mhm. ENCODE hat es ja geschafft, verschiedene Messansätze sehr öffentlichkeitswirksam zu machen. Und trotzdem habe ich so ein verzerrtes Bild davon gehabt. Und ich finde es auch schwierig, jetzt als Außenstehender, Nicht-Wissenschaftler reinzuschauen, was gerade so der aktuelle Stand ist, ob es ein vergleichbares ENCODE-Projekt gibt und so weiter.
Ja, bin ich jetzt wahrscheinlich auch überfragt. Aber was ich auf alle Fälle sagen kann, ist, was definitiv sich angeguckt wird, auch im Sinne von, wie müsste man Methoden weiterentwickeln, um sich das besser anzugucken, sind zum Beispiel diese Peptide, also diese kleinen Proteine, die eben von so Non-Coding RNAs jetzt doch wieder gemacht werden. Und wie ich vorher schon gesagt habe, was ich auf alle Fälle nur sagen kann, jetzt auch von meinem Forschungszweig, ist, dass man eben voll lang diese kleinen Peptide, die da dann doch exprimiert werden, konnte man eben voll oft mit konventionellen Messmethoden nicht messen. Und das ist auch schon ein jahrelanges Thema, dass man sagt, wie kann man jetzt die Messmethoden verbessern, dass wir diese endlich doch auch einfach messen können oder sehen können. Und da steckt auf alle Fälle voll viel Forschung gerade dahinter.
Mhm.
Genau.
Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt auf die nächsten Erkenntnisse rund um Encoding und ich bin jetzt auch schon ein bisschen besorgt um die nächsten Schlagzeilen, die so etwas sagen wie, alles in deinem Körper hat eine Funktion und jetzt versteht die Wissenschaft die Funktion dahinter. Also ich glaube, von dem, was ich jetzt so aus der laienhaften Recherche mitnehme, es gibt ja tatsächlich Abschnitte, die in Anführungszeichen noch mitgeschleift werden, die vielleicht auf dem Weg raus sind, die aber keiner akuten Funktion unterliegen. Also die wird es vermutlich geben.
Ja, ich traue mich jetzt auch nichts, aber weil, wie gesagt, vorher schon gesagt, die Aussage zu treffen, da gibt es nichts Funktionales, ist so ein bisschen schwierig, finde ich immer. Aber ich würde auch denken, jetzt nur mal so meiner eigenen Meinung, definitiv wird es Abschnitte geben, die halt dann wirklich Junk sind, sage ich jetzt mal.
Mhm. Nur, dass genau. Es eben weit weg ist von den prognostizierten 98%.
Ja, definitiv denke ich auch.
Jo. Ich hoffe, dass wir für Leute, die jetzt nicht die letzte Woche damit verbracht haben, sich in das Thema einzulesen, verständlich waren. Es hat mich auf jeden Fall
auch,
wieder total gefreut, dass ich dir so einen Begriff hin und her schicke und dann finden wir einen Termin und reden so ausgiebig darüber. Denn
ja, ich finde es auch voll geil. Ich finde, weil dann ich lese mich dann auch noch ein bisschen mehr ein. Und das finde ich dann so, dann fuchse ich mich so ein, und dann hatte ich auch einen Abend, wo ich konnte eigentlich gar nicht aufhören. Dann habe ich das gelesen und dann kam ich vom Hundertsten ins Tausendste und macht dann bei mir noch irgendwie noch mehr Begeisterung für die Biologie. Finde ich echt cool.
Also ich bin auch mehr begeistert und verzweifelt.
Es tut mir leid.
Muss gleich
mit Psychologin reden.
Nee. Da verzweifle ich anders. Aber dementsprechend danke an deine Zeit. Danke, dass du das hier so mitmachst und danke an alle, die den Podcast hören und Community finanziert werbefrei halten. Das erlaubt uns, dass Ina dann auch mal sagen kann, scheiße, ohne dass irgendein Werbepartner sagt, sind Sie sich sicher, dass das so drin sein muss? Dementsprechend, danke für Ihr Interesse. Ein Gedanke, den ich hatte in der Vorbereitung, wenn jemand nach einem Science-Slam-Thema sucht, ich glaube, One Man's Trash, Another Man's Treasure, was wir in der Junk-DNA gefunden haben, ist super interessant. Also,
das stimmt. Merkt sich das. Genau.
Und wie gesagt, danke für deine Zeit. Ich verlinke deine Arbeit, wo du im Internet in Kurzvideos erklärst, was es so in der Biologie dann doch noch Interessantes gibt, von Grundlagen über aktuelle Forschung. Schaut super, bei Ina rein. Danke für deine Zeit und bis bald.
Danke, Ali. Ja? Hat Spaß gemacht. Jo. Tschüss, grüß euch. Ciao.